Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute Morgen unter ein Wort stellen aus dem 1. Timotheusbrief, und zwar 1. Timotheus Kapitel 3, die Verse 8 bis 13. Wir fahren also in der Predigtserie über den 1. Timotheusbrief fort. 1. Timotheus Kapitel 3, die Verse 8 bis 13. Dort hören wir das Wort Gottes. Gleicherweise sollen auch die Diakone oder die Diener ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht vielem Weingenuss ergeben, nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Und diese sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern, treu in allem. Die Diakone sollen jedermann einer Frau sein, ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen. Denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus. Soweit das Wort Gottes. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, der 1. Timotheusbrief enthält eine große Anzahl von Anweisungen über das Verhalten in der Gemeinde. Das letzte Mal, als wir im Gottesdienst auf den 1. Timotheusbrief hörten, da vernahmen wir von den Kriterien, von den Qualifikationen für Älteste, also für Leiter, für die Verantwortlichen in der Gemeinde. Und wir sagten damals, Älteste, das sind Männer, die die Gemeinde weiden, die sie hüten. Es sind Arbeiter. Es sind Männer, die arbeiten. Nicht, dieser Abschnitt begann mit der bezeichnenden Aussage, wer ein Aufseheramt oder ein Aufseherdienst, das ist gar nicht mal so klar, wie das zu übersetzen ist, begehrt, der begehrt ein gutes Werk, eine gute Arbeit. Darauf legt der Apostel Wert. Ein Ältester, das ist nicht ein Posten, den jemand bekommt, sondern es geht hier um Arbeit, um Tätigkeit. Weiter hörten wir, sie führen ein Leben gemäß dem Willen Gottes, untadelig. Sie sind auch in der Lage, biblische Lehre zu vermitteln, lehrfähig. Und sie haben bewiesen, dass sie Leitung ausüben können, indem sie das tun und taten in ihrer Familie. Sie sind auch keine Neulinge, sondern sie haben sich schon bewährt, auch in der Gemeinde. Und nicht zuletzt, sie haben einen guten Ruf bei den Menschen draußen, außerhalb der Gemeinde. Ich habe auch schon mehrfach gesagt und ich sage es heute Morgen noch einmal. Wenn der Apostel an die Gemeinde oder an die Mitarbeiter, hier in diesem Fall an Timotheus, schreibt, dann gibt er nicht unverbindliche Ratschläge, sondern das, was er mitteilt, das sind Anweisungen von dem Herrn der Gemeinde. Es sind Anweisungen von Christus an die Gemeinde für ein gesundes Gemeindeleben, für einen gesunden Dienst in der Gemeinde. Und es sind Anweisungen, die für alle Gemeinden Gottes Geltung haben. Die Regeln, die in einer Gemeinde gelten, das sind also nicht einfach Äußerlichkeiten. Das ist nicht einfach weltliches Recht, so nach dem Sinn, auch das kann man auch anders machen. Sondern noch einmal, das sind Anweisungen Gottes. Nun mag es sein, dass uns solche Anweisungen über Älteste oder heute über die Diakone, über die Diener nicht so wichtig erscheinen. Ist ja auch nicht so ein brennendes Thema, könnte man sagen. Es scheint auch nicht so richtig geistlich zu sein. Es erwärmt nicht so das Herz. Trotzdem, ihr Lieben, wenn der Geist Gottes es für nötig hält, darüber Anweisungen, darüber Ordnungen zu geben, dann bitte, lasst uns nicht so arrogant und so besserwisserisch sein, diesen Themenkomplex als unwichtig oder als nebensächlich hinzustellen. Und so lautet das Thema für die heutige Wortverkündigung: Maßstäbe für die Diener bzw. für die Diakone in der Gemeinde. Maßstäbe für die Diener, für die Diakone in der Gemeinde. Sie merken es schon bei der Formulierung der Überschrift. Ich zögere etwas, wenn ich sagen soll, worüber sprechen wir eigentlich heute Morgen? Soll ich das griechische Wort verwenden, also von Diakonen sprechen? Oder ist es sinnvoller, bei der Übersetzung des griechischen Wortes zu bleiben, also bei dem Wort Diener? Nicht wahr, das Problem mit dem Wort Diakon ist, dass es eine sehr lange Tradition hat. Und je nachdem, aus welcher Tradition man kommt, denkt man dabei an etwas Unterschiedliches. Ich bin ursprünglich in einer Landeskirche groß geworden und da hatte ich bei einem Diakon den sogenannten Vorkonfirmandenunterricht. Andere denken bei Diakonen an Leuten, die mehr sozial tätig sind. Oder sie denken vor allem an Diakonissen. Geht es darum? Was ist das, ein Diakon, ein Diener? Wozu ist er gegeben? Was soll er eigentlich? Was sagt dazu die Heilige Schrift? Und wir wollen uns dieser Thematik nähern, indem wir die Predigt in vier Punkte untergliedern. Erstens fragen wir nach dem Zweck der Diakone. Zweitens nach der Aufgabe, nach dem Aufgabenbereich, nach dem Aufgabenfeld der Diakone oder der Diener. Lassen wir das mal offen. Drittens dann die Qualifikationen eines Dieners, eines Diakons. Und viertens dann der Lohn der Diener, der Diakone. Also zunächst erstens, was ist der Zweck der Diakone? Wozu gibt es überhaupt Diakone oder Diener? Wozu hat Gott sie eingesetzt? Nun, der Apostel Paulus sagt das hier nicht in diesem Abschnitt in 1. Timotheus 3. Aber wir können uns hier erinnern an die erste Schriftlesung aus Apostelgeschichte Kapitel 6. Und daraus können wir entnehmen, dass Gott der Gemeinde Diakone, Diener gibt, damit die Gemeinde die Einheit nicht verliert, damit die Einheit in der Gemeinde erhalten bleibt. Ja, erinnern wir uns daran, ein Merkmal, ein Kennzeichen, ja schlechthin das Kennzeichen der Gemeinde in Jerusalem war ja zunächst einmal Einheit. Liebe. Man hatte alles gemeinsam. Man traf sich nicht nur zur Wortverkündigung, sondern auch zum gemeinsamen Essen. Die Gemeinde wuchs. Herrlich, wunderbar. Sie hatte einen guten Ruf in der Umgebung. Und dann plötzlich wie aus heiterem Himmel ein schriller Riss. Kapitel 6, Vers 1, wir lasen es. In jenen Tagen, als die Zahl der Jünger wuchs, da entstand ein Murren in der Gemeinde. Peng. Aus der Traum, oder wie? Anfangs waren dort doch so herrliche Dinge geschehen. Man liebte einander, man sorgte sich umeinander, alle halfen mit. Und plötzlich, da kommt in einer Gruppe der Gedanke auf, wir kommen zu kurz. Wir werden übersehen. Man beachtet uns nicht. Man beachtet uns nicht vielleicht genug. Man berücksichtigt uns nicht angemessen. Man muss dazu wissen, dass seit dem Pfingsttag es in der Gemeinde in Jerusalem gewissermaßen zwei Gruppen von Juden gab. Die einen, das waren diejenigen, die von jeher in Jerusalem lebten. Die Eltern, die Vorfahren, waren einst aus der babylonischen Gefangenschaft heimgekehrt und hatten dann den Tempel aufgebaut, die Stadt Jerusalem, die Umgebung, die Mauer von Jerusalem, das lesen wir ja alles in den Büchern Esra und Nehemia. Und diese Leute, die werden hier in Apostelgeschichte 6 als die Hebräer bezeichnet. Und daneben gab es noch eine andere Gruppe von Juden, das ist wichtig. Das waren die, die damals nicht mit zurückzogen nach der babylonischen Gefangenschaft, sondern die in dieser Gegend blieben, in Babylon, sich inzwischen über den ganzen östlichen Mittelmeerraum verteilten, dort irgendwo Geschäfte machten, reich wurden. Von diesen Juden lesen wir etwa im Buch Esther. Und nach war eine Zahl dieser Juden wieder auch nach Israel zurückgekommen. Aber sie waren sozusagen erst später heimgekehrt. Und man nannte sie durchaus etwas verächtlich Hellenisten. Die sprachen auch anders, nicht so richtig reines Aramäisch, sondern mehr Griechisch oder Griechisch gefärbt. Kurzum, es gab gewisse Vorbehalte zwischen diesen beiden Gruppen. Und das, so meinten diese Hellenisten, sie würden in irgendeiner Weise zu kurz kommen. Gewiss, man hatte Vorbehalte in der Öffentlichkeit gegenüber den Hellenisten, denn sie hatten ja schließlich damals nicht am Aufbau von Jerusalem mitgemacht. Aber wie dem auch sei, plötzlich verbreitet sich unter diesen Hellenisten die Ansicht, man würde bei der täglichen Witwenspeisung zu wenig Beachtung finden. Man würde übersehen werden. Und als diese Stimmung in der Gemeinde aufkommt, und es war übrigens noch nicht einmal deutlich, ob diese Klage berechtigt war, was taten da die Apostel? Wie reagierten sie darauf? Nun halten wir zunächst einmal fest, was sie nicht taten. Sie taten erstens nicht das, was vielleicht ich getan hätte. Ich hätte gesagt, ach, lass die mal reden, die beruhigen sich auch schon wieder. Das taten die Apostel nicht. Sie sahen da ein Problem und gingen das an. Aber was taten die Apostel auch nicht? Sie sagten auch nicht, oh, da ist ein Problem. Wir lassen jetzt alles stehen und liegen, stellen erst einmal die Wortverkündigung ein, hören erst einmal auf zu beten und kümmern uns um dieses Problem und diskutieren es aus. Nein, auch das taten sie nicht. Vielmehr beschlossen die Apostel, unter der Leitung des Geistes Gottes Männer für die Lösung dieses Problems einzusetzen. Das Problem, Witwenspeisung, und sie setzen ein Diener oder eben griechisch Diakone. Hier haben wir die Einsetzung der ersten Diakone im Neuen Testament. Worum ging es dabei? Es ging darum, dass Christi Liebe sich weiterhin in der Gemeinde manifestiert. Die Apostel die zu jener Zeit ja auch die Ältesten, die Leiter der Gemeinde in Jerusalem waren, sie verzichteten keineswegs auf den zentralen, auf den wichtigen Dienst, Lehrer und Hirten in der Gemeinde zu sein. Sie beharrten darauf, dass der Kurs in der Gemeinde gehalten werden muss. Und das war ihre Aufgabe. Im Lehren, im Unterweisen des Wortes Gottes und im Gebet. Ihr Entscheid, wir lesen ihn in Apostelgeschichte 6, Vers 2, lautet: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Und so wiesen sie in der Gemeinde Männer an. Sie sagten: Schaut euch um nach qualifizierten Männern, die von nun an die Essensausgabe überwachen. Die Gemeinde tat das. Offensichtlich tauschte man sich aus. Wer kommt am besten dafür in Frage? Dann einigte man sich auf 7 Männer. Und diese 7 Männer wurden dann von den Aposteln als erste Diener, als erste Diakone in der Gemeinde eingesetzt. Und wenn wir die Namen dieser 7 Männer recht deuten, sie werden uns in Apostelgeschichte 6 genannt, dann waren das wohl alles Männer, wir würden heute sagen, mit einem hellenistischen Migrationshintergrund. Da gab es wohl am wenigsten Vorbehalte gegen diese Leute. Die Diakone noch einmal, sie sind eingesetzt, um die Einheit in der Gemeinde zu wahren. Wenige Stunden, bevor unser Herr verraten und dann überliefert wurde, in derselben Nacht waren Jesus und seine Jünger einmal abends unterwegs. Unterwegs von Bethanien nach Jerusalem. An diesem Abend suchten sie einen höher gelegenen Raum auf. Sie wollten das Passamahl feiern. Das Passamahl des alten Bundes, das dann auch gleichzeitig die Einsetzung zum Mahl des Herrn wurde. Dieser Weg von Bethanien nach Jerusalem war nicht besonders lang. Das war nicht das Problem, aber es war eine staubige Straße. Und als sie dann endlich den gemieteten Raum erreicht hatten, nun, da war es normalerweise üblich, dass der Gastgeber, also derjenige, der den Raum zur Verfügung stellte, einen Sklaven abgestellt hatte, dass er den Hineinkommenden zunächst einmal die Füße wusch. Aber an diesem Abend, als unser Herr mit seinen Jüngern den Raum betrat, da war dort kein Sklave. Was nun? Man kann sich leicht vorstellen, die Jünger schauten sich gegenseitig an, vielleicht noch etwas nach unten, um nicht einander in die Augen zu sehen. Es war ohnehin ja schon eine nervöse Atmosphäre, eine etwas gespannte Situation. Ich kann mir gut vorstellen, viele von ihnen kamen auf den Gedanken: Ich trete jetzt erst einmal einen Schritt zurück, damit jemand anders die Aufgabe übernehmen kann. Und wir wissen, was dann passiert. In dieser Situation legte Jesus sein Oberkleid ab. Er zog sich einen Leinenschurz an. Er bückte sich und er wusch seinen Jüngern deren schmutzige Füße. Und der Apostel Johannes erwähnt ausdrücklich, dass Jesus dies tat als derjenige, der wusste, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hat. Und er tat das auch als derjenige, der wusste, dass er noch in dieser Nacht verraten werden würde. Er wusste also auch von Judas. Er wusste, dass er dann gegeißelt und gekreuzigt werden würde. Und das alles wusste Jesus, und dann bückte er sich und wusch seinen Jüngern die Füße. Jedem Einzelnen, auch dem Petrus, auch dem Judas. Und nachdem dieses Fußwaschen fertig war, Da wendet er sich an seine Jünger, Judas war inzwischen schon gegangen, und er sagt: Ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Also sowohl durch sein Beispiel als auch durch seine Worte verkündet der Herr kurz vor seinem Gang ans Kreuz seinen Jüngern: Liebt einander. Ich habe euch das vorgemacht, was das bedeutet. Und das Ganze bekommt noch dadurch seine Spitze, dass wir aus den anderen Evangelien erfahren, dass die Jünger unmittelbar vorher miteinander ein Gespräch führten. Wichtiges Gespräch. Nein, es ging nicht um die Taufe. Es ging auch nicht um Endzeitfragen. Es ging auch nicht um die Frage der Souveränität Gottes. Nein, nein. Es ging um etwas ganz anderes. Es ging um die Frage, wer ist der Größte in der Gemeinde? Und Jesus hatte sie zurechtgewiesen. Und inzwischen hatte er allen die Füße gewaschen und dann sagte er: Nun tut so ebenfalls. Warum erwähne ich dieses Ereignis? Was hat das alles mit dem Thema heute Morgen des Diakons zu tun? Die Antwort lautet: Es hat insofern eine Menge damit zu tun, als Gott die Diener, die Diakone gegeben hat, sodass die Liebe von Christus in der Gemeinde manifest wird, konkretisiert wird. Bekanntlich fährt der Herr dann ja fort und sagt: Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Mit anderen Worten, das Zeugnis der Gemeinde an die Welt, es hängt entscheidend davon ab, dass wir einander lieben. Und das heißt konkret, dass wir einander dienen. Das wird deutlich am Diakon, am Diener. Was ist also der Zweck eines Diakons, eines Dieners? Nun, die Diakone, sie sind eingesetzt worden, um die Ältesten zu unterstützen, um ihnen Aufgaben in der Gemeinde abzunehmen, damit die Ältesten nicht von dem Zentralen, nämlich dem Dienst am Wort und Gebet, abgelenkt werden. Von daher kann man durchaus sagen, der Dienst eines Diakons ist zweitrangig. Das kann man dann sagen, wenn man zweitrangig nicht für sich übersetzt, er ist nebensächlich oder er ist unwichtig, denn das ist er keineswegs. Ihr Dienst ist zweitrangig im Blick auf das Zentrale, worum es geht in einer Gemeinde. Und das ist die Verkündigung des Wortes und das ist das Gebet. Die Diakone sind in der Gemeinde gegeben, um die Ältesten zu unterstützen, um Aufgaben von ihnen abzunehmen, sie zu entlasten und Teilaufgaben zu übernehmen. Unser Herr Jesus Christus, er regiert seine Gemeinde durch sein Wort und durch die Sakramente. Und dazu hat er seiner Gemeinde Gaben gegeben. Er hat ihr gegeben, denken wir etwa an Epheser Kapitel 4, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Und das sind alles Gaben, die zusammenhängen mit der Verkündigung des Wortes Gottes. Darum geht es im Gottesdienst. Das ist das Zentrale. Dass Menschen geweidet werden durch das Wort Gottes. Und die Aufgabe der Diakone, der Diener, ist es, sie darin zu unterstützen, insofern, dass die Ältesten von dieser zentralen Aufgabe nicht abgelenkt werden, sich nicht verzetteln müssen. Es wäre zu viel, wenn alle Aufgaben, alle Tätigkeiten in der Gemeinde auf den Schultern der Ältesten liegen würden. Es wäre verhängnisvoll. Noch einmal, dann würden sie sich sehr schnell verzetteln. Und darum ist es notwendig, dass es Diakone, dass es Diener gibt. Und noch etwas. Haben wir es noch im Ohr, wie dieser Abschnitt aus Apostelgeschichte 6 endet, den wir vorhin gelesen haben? Es heißt dort so wunderbar, das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Das war das Ergebnis. Kommen wir zum zweiten Punkt. Die Aufgaben, das Aufgabenfeld eines Diakons. Auch hier gab es im Laufe der Zeit der Kirchengeschichte viele wunderliche Auffassungen. Ich hatte schon einige genannt. Es gibt etwa manche aus Amerika stammende Bible Churches. Da gibt es überhaupt keine Ältesten. Die haben gar keine Ältesten. Die kennen noch nicht einmal das Amt des Ältesten. Das hängt mit der Tradition dieser Bible Churches zusammen. Aber diese Gemeinde, sie kennen Diakone. Und logischerweise übernehmen in diesen Gemeinden die Diakone in vieler Hinsicht die Aufgaben, die eigentlich den Ältesten zukommt. In manchen Freikirchen hier in Deutschland ist es so, dass die eigentliche Leitung der Gemeinde bei einer Bundeszentrale liegt. Bundesleitung auch genannt. Und die Ältesten, die sind dann innerhalb dieses Systems gewissermaßen die Vollzugsinstrumente der Bundesleitung. Und Diakone, die sind dann bestenfalls noch für handwerkliche, administrative oder praktische Aufgaben zuständig. Im Licht des Neuen Testamentes scheint es nicht falsch zu sein, dass Diakone auch administrative, soziale Aufgaben übernehmen. Aber es wäre falsch, wenn wir ihre Tätigkeit darauf einschränken wollten. Wenn ich das Neue Testament richtig verstehe, kann man sie wohl am besten heute als Gemeindemitarbeiter ansehen. Sie sind nicht einfach gleichzusetzen mit Verwaltern, Administratoren oder einem Sozialservice der Gemeinde. Diakone, sie sind zuweilen Männer, die zuweilen handwerklich tätig sind, zuweilen auch administrativ, sozial-karitativ, aber etwa auch, die in einem Kreis, sagen wir Jungscher oder Seniorenkreis, in der Wortverkündigung, in der Unterweisung stehen. Am besten kann man sie wohl umschreiben mit verantwortliche Mitarbeiter in der Gemeinde. Es sind Mitarbeiter, die einen Bereich übertragen bekommen haben und ihn in Verantwortung gegenüber den Ältesten ausüben, zu einem Zweck, damit die Einheit der Gemeinde gewahrt bleibt. Noch einmal, es ist nicht falsch, wenn sich Diakone um das Geld kümmern, zum Beispiel um das Gemeindebudget oder auch um das Eigentum der Gemeinde. Aber wenn wir das Neue Testament anschauen, ist das nicht das einzige Aufgabenfeld für Diakone. Wenn im Neuen Testament über die Tätigkeit eines Diakons gesprochen wird, dann umfasst das alles, worin er die Ältesten unterstützen und entlasten kann. Das können administrative Aufgaben sein, das können Tätigkeiten im Liebesdienst sein und das können eben auch Tätigkeiten sein in der Leitung einer ganz bestimmten Gruppe. Das alles fällt unter den Bereich der Diakone, der Diener. Die Ältesten, nein, sie sind wahrlich nicht die einzigen, die in der Gemeinde arbeiten. Es ist Aufgabe der Diener, der Diakone, den Dienst der Ältesten zu unterstützen, zu flankieren, zu entlasten, sodass die Ältesten nicht vom Wesentlichen, nicht vom Wort Gottes und vom Gebet abgehalten werden. Wir gebrauchen heute das Wort dienen in einem recht abgeflachten Sinn. Etwa im Sinn von ein Amt ausüben. So können wir zum Beispiel sagen, dass derjenige, der das Amt des Bundeskanzlers ausübt, einen Dienst leistet. Doch der Apostel Paulus verwendet den Ausdruck dienen hier keineswegs in diesem sehr flachen Sinn. Paulus meint tatsächlich dienen. Für Paulus ist die Arbeitsbeschreibung eines Diakons, dass er ein Mensch ist, der in der Gemeinde dient, sodass er in dem, was er in der Gemeinde tut, die Liebe Christi im Leib Christi zum Ausdruck bringt. Er will dienen. Dienen im wahrsten Sinn des Wortes. Nicht als wenn das nicht schon eigentlich in dem Wort Diakon oder Diener zum Ausdruck kommt, lesen wir in 1. Timotheus 3, Vers 10, und diese, also die Diakone, die Diener, sollen zuerst erprobt werden, dann lasst sie dienen. Noch einmal dieses Wort dienen. Das Kennzeichen eines Diakons, eines Dieners in der Gemeinde ist nicht ausgerichtet auf Ansehen, auf Prestige, überhaupt kein Dienst in der Gemeinde. Er ist ein Mann, der dienen möchte. Er will helfen, wenn es in der Gemeinde Probleme gibt, Nöte, Schwierigkeiten, Spannungen. Die Ältesten zu unterstützen, damit sie den Kurs halten können. Und das ist keineswegs immer leicht, immer einfach. Es fällt auf, dass das Neue Testament das Tätigkeitsfeld eines Diakons nicht sehr detailliert umreißt. In der frühen Kirche, in Literatur aus der frühen Kirche, lesen wir vor allen Dingen von Diakonen, wenn es darum geht, das Abendmahl vorzubereiten oder auch beim Austeilen des Abendmahls behilflich zu sein. In der Reformation, namentlich durch den Straßburger Reformator Martin Bucer, wurde stark der soziale Aspekt betont. Sehen Sie, das ist alles nicht falsch. Aber halten wir fest, das Neue Testament grenzt die Tätigkeit eines Diakons kaum ein. Bezeichnend ist hier die Aussage aus dem Römerbrief. Römer Kapitel 12, Vers 7. Ich lese einmal ab Vers 6. Dort schreibt der Apostel: Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Und jetzt, wenn wir einen Dienst oder eine Diakonie haben, so geschehe er im Dienen. Das ist alles, was der Apostel darüber sagt. Hier wird der Dienst, das Aufgabenfeld eines Diakons nicht eingegrenzt. Aber es wird die Haltung betont, in der er diese Aufgabe ausüben soll, nämlich als Dienender. Und kommen wir nun drittens für diejenigen, die mitschreiben wollen, zu den Qualifikationen eines Diakons. Ich lese dazu noch einmal hier Vers 8. Gleicherweise sollen auch die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht vielem Weingenuss ergeben, nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Und dann noch einmal Vers 12. Die Diakone sollen jedermann einer Frau sein, Mann einer Frau sein, ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen. Wie beginnt dieser Abschnitt? Er beginnt mit dem Wort gleicherweise. Gleicherweise auch die Diakone. Gleicherweise, das ist das erste Wort, mit anderen Worten, für die Diener, für die Diakone, gelten weitgehend die gleichen Kriterien wie für die Ältesten. Und was dann in Vers 8 konkret aufgezählt wird, das begegnete praktisch alles, nicht ganz, aber praktisch alles bei den Ältesten. Sie sollen nicht vielem Weingenuss ergeben sein, also sich nicht einer Sucht ausgeliefert sein. Sie sollen nicht schändlichem Gewinn nachstreben. habgierig sein. Dann weiter Vers 12, Mann einer Frau, ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen. Das hörten wir alles auch schon von den Ältesten. Es ist vorrangig eine Aufzählung von moralischen Qualifikationen. Übrigens, ein Aspekt ist neu. Den lassen wir so bei den Ältesten nicht. Nämlich die Qualifikation, er soll nicht doppelzüngig sein. Was heißt das? Das heißt, dass ein Diener, ein Diakon auf seinen Mund aufpassen soll. Er soll darauf Acht geben, was er sagt. Ironisches, zynisches, sarkastisches, doppeldeutiges oder gar unaufrichtiges Gerede, das passt nicht für einen Mitarbeiter in der Gemeinde. Nicht wahr, häufig kommt so ein Mitarbeiter sehr eng mit Nöten in der Gemeinde in Kontakt. Er erhält Einblicke in das Leben von Familien in der Gemeinde. Wie reagiert er darauf? Wenn er hier ein Dummschwätzer ist, dann kann er sehr viel Porzellan zerschlagen. Ein Mitarbeiter, ein Diener in der Gemeinde ist jemand, der auf seine Lippen aufpasst, der kein dummes Zeug schwätzt. Und dann muss er auch diszipliniert sein im Bereich des Alkoholtrinkens. Dem nicht ergeben sein, überhaupt nicht einer Sucht ausgeliefert sein. Und noch einmal, er soll nicht schändlichem, elendem Gewinn ausgeliefert sein. In der Gemeinde gehört Geld in die Hände derjenigen, die damit zuverlässig und gewissenhaft umgehen. Die Versuchung, Geld zu veruntreuen, ist groß. Und ferner wird über die Diener, über die Diakone gesagt, und das ist auch ein Unterschied, ein Akzentunterschied zu den Ältesten, Vers 9, sie sollen das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Nicht bei den Ältesten, da stand, sie sollten lehrfähig sein. Das steht so bei einem Diakon nicht drin. Nicht jeder ist in der Lage, biblische Lehre zu vermitteln. Aber deswegen kann er noch durchaus einen Dienst, einen wichtigen Dienst in der Gemeinde verrichten. Er kann dann tun, das, was er tut, als jemand, der das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahrt. Noch einmal, es geht nicht unbedingt darum, dass er lehrmäßig etwas weitergeben kann. Aber in seinem Gewissen, den Glauben zu bewahren, das ist die Grundvoraussetzung für einen Dienst in der Gemeinde. Ohne das geht es nicht. In der Gemeinde Gottes können nur Leute Diener sein, Diakone sein, die im Glauben gesund sind. Und Paulus fügt sogar hinzu, darin sollen sie, offensichtlich ist das wichtig, geprüft werden, getestet werden. Vers 10, diese sollen zuerst erprobt werden und dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Ich hatte schon in der Predigt über die Ältesten erwähnt, wie salopp man heute meint, über die Kriterien für Diener in der Gemeinde Gottes hinwegzugehen. Man stellt da seine eigenen Kriterien auf. Da sagt man zum Beispiel, naja, in der Gemeinde geht nicht alles gut, im Gegenteil, da läuft vieles schief. Aber immerhin, wir haben einen gläubigen Pastor. Schön, wenn der Pastor auch was glaubt. Aber noch einmal, nach 1. Timotheus 3 ist gläubig sein kein Kriterium für Dienst in der Gemeinde. Und selbst bei den Diakonen, bei den Dienern heißt es hier, lasst sie erst erprobt sein, dann lasst sie dienen. Keine Schnellschüsse. Und auch die sogenannten praktisch Orientierten, sie müssen im Glauben gesund sein. Sie müssen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Prüft sie deswegen, bevor sie in der Gemeinde Dienst tun. Noch ein Wort zu Vers 11. Ich kann mir vorstellen, dass das Fragen bei uns aufgerufen hat. Hier ist ja von Frauen die Rede. Das heißt, die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern, treu in allem. Man hat lange darüber diskutiert und eigentlich ist diese Diskussion noch immer nicht zum Abschluss gekommen, ob der Apostel hier an die Ehefrauen der Diakone denkt oder an Diakoninnen, also an Frauen, die neben den Männern, neben den Diakonen auch einen Dienst in der Gemeinde ausfüllen. In manchen Übersetzungen steht sogar, ihre Frauen sollen ehrbar sein, und damit ist suggeriert, naja, hier ist an Ehefrauen gedacht. Aber dieses Wort ihre steht da nicht im Griechischen. Das steht da nicht und kommt nicht vor. Und tatsächlich vermute ich, dass hier aus dem Zusammenhang der Apostel nicht an Ehefrauen denkt, also an die Ehefrauen der Diakone, sondern an weibliche Diakone, an weibliche Mitarbeiterinnen in der Gemeinde. Und tatsächlich begegnen ja in der Heiligen Schrift auch Diakoninnen. Ich erinnere zum Beispiel an die Phöbe, die in Römer Kapitel 16, Vers 1 erwähnt wird, wo Paulus schreibt, ich empfehle euch aber unsere Schwester Phöbe, die eine Dienerin, eine Diakonin ist, der Gemeinde in Kenchrea. Und diese Phöbe, sie hatte ganz offensichtlich eine ganz wichtige, eine ganz verantwortungsvolle Aufgabe, denn sie brachte den Römerbrief nach Rom. Auch das ist ganz offensichtlich eine Aufgabe von Diakonen oder Diakoninnen. Diakone, Diakoninnen, es sind Mitarbeiter in einer Gemeinde oder Mitarbeiterinnen. Sie gehören nicht zum Presbyterium. Ich kann das nicht im Neuen Testament erkennen. Sie sind auch nicht an den Entscheidungen der Ältesten beteiligt. Aber sie arbeiten in einem Bereich in der Gemeinde verantwortlich. Und dann noch Vers 4. Der Lohn der Diakone. Ich lese dazu noch einmal Vers 13. Hier schreibt der Apostel, inspiriert durch den Geist Gottes, wenn sie ihren Dienst gut versehen, dann erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus. Hier geht es also um das Thema der Belohnung. Als ich dieses Wort las, darüber nachdachte, da musste ich an das Wort unseres Herrn denken, dass die Letzten die Ersten sein werden. Und im Grunde sagt Paulus hier dasselbe. Nicht wahr, da gibt es Menschen, die in der Gemeinde einen Dienst tun, die nicht vorne stehen, die nicht immer erwähnt werden. Man beachtet sie vielleicht nicht so, vielleicht werden sie auch in der Gemeinde nicht so beachtet. Der Apostel weist darauf hin, wenn diese Leute ihren Dienst gut versehen haben, wenn sie treu sind im Dienst, dann werden sie große Freimütigkeit haben. Das ist immer wieder in der christlichen Gemeinde zu beobachten. Diejenigen, die sich da auch im Dienst am meisten verausgabt haben, am meisten sich selbst verleugnet haben, die sich manchmal auch gesundheitlich in ziemlicher Schwäche zu einem Dienst hingeschleppt haben, auch manchmal unter Mühen. Jene, die auch im übertragenen Sinn die Füße ihrer Geschwister gewaschen haben, sie bekommen, so sagt es hier der Apostel, eine schöne Stufe und große Freimütigkeit im Herrn. Nein, der Herr erlässt sich nichts schenken. Jesus sagte einmal seinen Jüngern, dass niemand einem Jünger einen Becher klaren Wassers geben wird, ohne dass der Herr es nicht beachten wird. Es wird belohnt. Der Herr belohnt es. Die Diakone, die in einer Arbeit verantwortlich Dienst tun, sie sind für uns ein Vorbild. Sie sind auch ein Vorbild für die Welt. Und darum ist das Werk eines Diakons, eines Dieners, genau wie das Werk eines Ältesten in einer Gemeinde, unverzichtbar. Gerade auch für das evangelistische Zeugnis. Und Außenstehende bekommen es mit, ob in einer Gemeinde es nur Konsumenten gibt, sozusagen Gottesdienstbesucher, oder ob es dort auch Diener gibt, die Dienst leisten, die sich willig unter das Joch in einer Gemeinde stellen und mittragen. Menschen, die treu ihren Dienst tun, auch wenn er vielleicht von Menschen nicht so realisiert wird, nicht so beachtet wird. Sie prägen damit eine Gemeinde. Da geht es dann um Kategorien wie Verbindlichkeit, Gewissenhaftigkeit und dann auch um das, nach dem wir uns alle sehnen, nämlich um Wärme. Aber hier beginnt es. Unser Herr will, dass in der Gemeinde Leute sind, über die er sagen kann, gut gemacht, du treuer Knecht. Amen.